Wir sind im 1. Mose, Kapitel 9, das letzte Mal bis Vers 17 gekommen, deswegen machen wir heute im Vers 18 weiter. Erinnert ihr euch noch an das WM-Finale 2006? Das war total spannend. Frankreich gegen Italien. Und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, das ging in die Nachspielzeit. Und dieses Spiel sollte eigentlich das große Abschiedsfest sein und die WM-Krönung für den französischen Stürmer Zinedine Zidane. So. Genialer Fußballer, einer der ganz Großen der Fußballwelt. Dreimal war er Weltfußballer. Zu dem Zeitpunkt war er schon gewählt als der wertvollste Spieler dieses Turniers. Und das hätte eigentlich so seine Abschiedsfeier sein sollen. Nach dem Turnier wollte er seine Karriere beenden. Aber dann in der 109. Minute ist etwas passiert, was alles verändert hat. Und zwar der italienische Verteidiger, Mittelfeldspieler, weiß ich jetzt gar nicht, Marco Materazzi, der hat ihm wohl so ein paar Unfreundlichkeiten zugerufen über seine Mutter oder seine Schwester. Konnte man immer so genau eruieren. Und der Zidane hat die Selbstbeherrschung verloren und hat dem Materazzi einen Kopfstoß verpasst, hat dafür die rote Karte bekommen und ist dann mit hängendem Kopf in die Kabine abgezogen, statt sich feiern zu lassen. Und Frankreich hat später das Elfmeterschießen verloren und Italien war Weltmeister. Und Zinedine Zidane war der Loser des Abends. Das ist so eine Szene, die werde ich nie vergessen. Und ich denke, das ist so ein Bild für uns, das ist so eine Warnung für uns. Hier ist so ein ganz großer Ausnahmefußballer, der hat Großes geleistet in seiner Karriere. Und doch, was uns in Erinnerung bleibt, ist dieser Kopfstoß. Was für ein unrühmliches Ende seiner Karriere. Erinnert mich an David, König David aus der Bibel. Auch er war so ein ganz großer, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der große Psalmist. Aber woran denken wir so oft, wenn wir seinen Namen hören? Ja, die Sache mit Bathseba, genau, der Ehebruch und Mord. Ein Schnitzer hat sein ganzes Zeugnis versaut, sein ganzes Lebenszeugnis. Und hat ein Riesendrama in seine Familie gebracht, natürlich. Und heute werden wir was Ähnliches sehen. Noah ist was Ähnliches passiert. Auch er war ein Mann Gottes. Er war ein Vorbild, er war gerecht, er war mutig. Wir haben letztes Mal gesehen, er ist Gott radikal nachgefolgt, war ihm radikal gehorsam. Egal, was die Leute gedacht haben, die Leute ihm ausgelacht haben. 100 Jahre lang, als er die Arche gebaut hat. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit, wissen wir. Er fand Gunst in den Augen des Herrn und der Herr rettete ihn vor der Flut und hat ihn zum Stammvater von allen Menschen gemacht eigentlich. Und wir haben das letzte Woche gesehen, er hatte so ein makelloses Zeugnis und wie schön wäre es, wenn die Geschichte da geendet hätte. Aber heute lesen wir weiter im Vers 18. Und die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, waren Sem und Ham und Japhet. Reihenfolge ist nicht dem Alter nach, sondern eher ihrer Bedeutung nach in der Erlösungsgeschichte. Und Ham, das ist der Vater Kanaans. Diese drei sind die Söhne Noahs und von ihnen ist die ganze Erde bevölkert worden. Und Noah, ein Landmann, begann auch Weinberge zu pflanzen. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt im Innern seines Zeltes. Wie peinlich. Ich frage mich, ob der Noah sich heute noch drüber ärgert. Ob er sagt, hey, wie dumm, was für ein Depp war ich. Ich hatte so ein gutes Zeugnis und dann habe ich mich hier einmal volllaufen lassen und habe mich voll zum Narren gemacht. Und das ist immer so, wenn wir uns volllaufen lassen, Das bringt nie gute Frucht. Betrunkene reden selten weise Worte und treffen weise Entscheidungen. Ehrlich gesagt, wenn wer betrunken ist, ist es einfach nur peinlich. Meistens ist ihm das selbst nicht bewusst, aber allen anderen, zumindest denen, die nicht betrunken sind, ist es bewusst. Und hier haben wir Noah, sternhagelvoll, entblößt in seinem Zelt. Und das steht jetzt in der Bibel. Ah, wie peinlich. Was ist wert? Nee, nicht in aller Ewigkeit. Hast du dich eh so gefühlt? So, oh Mann, ich Depp, warum habe ich nur wie... Ah. Aber es sind so viele wichtige Lektionen hier drin. Also erstens, kann es uns eine Hilfe sein, wenn du dich versucht fühlst oder wenn du so dumme Gedanken im Kopf hast, denk ruhig mal ein bisschen längerfristig an die Konsequenzen. Wie würde das dein Lebenszeugnis beflecken, wenn du das jetzt tust? Wie würde es deine Familie beeinflussen, deine Kinder beeinflussen? Wie würde es den Leib Christi beeinflussen? Wenn du mal aus der ewigen Perspektive zurückschaust, wird es wert sein, das zu tun? Diese linke Aktion oder diese Lüge oder dieser Klick auf den Porno-Link oder die paar Minuten Lust bei einer Affäre, die Scheidung, der Ausraster, was immer es ist. Was würde es mit deinem Zeugnis machen? Was würde es deinen Lieben antun? Ich denke, wenn wir nur innehalten würden in diesen Momenten der Versuchung und uns diese Fragen stellen würden, würden wir wahrscheinlich viele Dinge nicht tun. Es würde uns helfen, sie nicht zu tun, wenn wir die Konsequenzen mit betrachten. Aber zweitens möchte ich sagen, sind auch diese gefallenen Glaubenshelden der Bibel eine Riesenermutigung für mich. Die Bibel ist so ehrlich. Die Bibel ist so wahr. Die Bibel berichtet über ihre Helden mit all ihren Fehlern. Das ist keine geschönte Geschichte. Das beweist mir, dass es wirklich die Wahrheit ist, dass es Gottes Wort ist. Denn hätten diese Helden das selber geschrieben, dann wäre das sicher geschönt und sie hätten einiges weggelassen. Ich meine, das ist typisch für Legenden, auch für Geschichtsschreibung. Werden die negativen Dinge über den König schon mal weggelassen, nur über seine Heldentaten wird berichtet. Aber die Bibel ist anders. Die Bibel ist keine Legende, die Bibel berichtet uns die Wahrheit. Und mich ermutigt es, dass Gott schwache, fehlerhafte Menschen gebraucht in seiner Gnade, so wie dich und mich. Weil auch ich habe Mist gebaut. Und das ermutigt mich. Und dritte Bemerkung, diese Biografien, die bringen auch Gottes Gnade zum Strahlen. Ich möchte euch mal vorlesen, was über Noah geschrieben steht im Neuen Testament. Hebräer 11, die Liste von den Glaubenshelden. Wow, der Noah hat es da reingeschafft. In Hebräer 11, Vers 7 steht, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Es wird nur das Positive berichtet. Er wurde Erbe der Gerechtigkeit. Und Jesus bekleidet uns mit seiner Gerechtigkeit. Wenn wir ihm glauben, wenn wir ihm vertrauen, dann wird unsere Sünde, unsere Lebensschuld Jesus zugerechnet. Und er hat sie da an sein Kreuz getragen. Und sein perfektes, sein sündenloses Leben wird uns zugerechnet. Unsere Erlösung ist wunderschön. Es ist nicht nur so, dass Jesus unsere Schuld getragen hat und okay, jetzt sind wir sauber und rein und wir stehen irgendwie so nackt oder neutral vor Gott. Nee, es ist viel mehr. Nein, wir sind gereinigt von unserer Schuld und darüber hinaus werden wir aber noch bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und das ist ein wunderschönes Kleid. Wir tragen Festkleider vor Gott. All das, was Jesus für uns verdient hat, alles seine Liebe, alle seine guten Werke, alle seine Reinheit, seine Barmherzigkeit, seine Geduld, damit sind wir begleitet mit dem perfekten, sündenlosen Leben von Jesus Christus. Und in dieser Kleidung können wir mit Zuversicht vor Gott kommen. Er hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohl Gefallen gefunden. Und mit Jesus Christus begleitet können wir mit Zuversicht in die Ewigkeit gehen. Und das ist herrlich. Im 1. Korinther 3 lesen wir, dass all unsere Werke geprüft werden und alle, die nicht gut waren, die aus falscher Motivation waren, die werden verbrennen im letzten Gericht. Und ich denke, das wird erstmal ein Verlust sein und schmerzhaft sein. Wir werden, glaube ich, herausfinden, dass vieles, was wir getan haben, nicht bestehen bleiben wird. Aber auf der anderen Seite ist es ein reinigendes Feuer. Und am Ende wird nur das Gute und das Würdige bestehen bleiben und nur das werden wir mit in die Ewigkeit nehmen. So wie die alttestamentlichen Helden nur das Gute, nur das Würdige ins Neue Testament mitgenommen haben. Und ihre Fehler werden dann immer erwähnt. Und man, wir werden zusätzlich noch begleitet sein mit Jesus Christus. Halleluja, was für eine Errettung er für uns vollbracht hat. Also das Weiseste, das Beste ist, wenn wir den Mist erst gar nicht bauen, wenn wir ein gutes Zeugnis bewahren zur Ehre Gottes. Das bringt Gott am meisten Ehre und es bewahrt uns vor viel Leid und vor viel Schmach. Und Leute, lasst uns ab jetzt mit dieser Perspektive leben, mit dieser ewigen Perspektive. Aber ich darf dir auch sagen, wenn du in deinem Leben so einen besoffenen Moment hattest oder so einen Bathseba-Moment, so eine Episode und es ist passiert und das ist schade und das ist bitter und das ist beschämend, aber es ist vorbei, kannst das nicht mehr rückgängig machen. Ich möchte sagen, wenn du deine Sünde bekannt hast und umgekehrt bist, dann hat Jesus dir seinen Mantel der Gerechtigkeit angezogen. Und du musst nicht hängen bleiben in deinem Versagen in der Vergangenheit. Du darfst wieder aufstehen, du darfst weitergehen, du darfst neu anfangen in der Gnade Jesu. Und du darfst auch sogar wieder Gottes Segen erwarten. Nicht, weil du es verdient hast, aber weil Jesus es für dich verdient hat. Und Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott will dich neu gebrauchen. Und er wird dir sagen, wie dieser Sünderin, ich verdamme dich nicht, aber geh hin, sündige nicht mehr. Es ist Gottes Gnade, seine unverdiente Gunst in Jesus. Ist das nicht eine wunderbare, befreiende, verändernde Sache? Und das ist das Herz des Christentums. Gottes Gnade in Jesus, das ist der Unterschied zu allen Religionen, zu allen menschengeschnitzten Religionen, denn die sind alle sehr gesetzlich und sehr unbarmherzig. Und hey, wenn du es versaut hast, hast du es versaut. Aber Gott gibt uns Gnade. Und Paulus schreibt seinem Kind im Glauben, dem Timotheus, in 2. Timotheus Kapitel 2, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Lass uns weiterlesen hier. Diese Geschichte geht hier leider auch ziemlich traurig weiter. Nämlich Ham, der jüngste Sohn von Noah, war nicht ein Bedecker von Schuld, so wie Jesus es ist, sondern er war ein Aufdecker, so ein investigativer Berichterstatter, würden wir heute sagen. Er war ein Ankläger und er hat gedacht, er war so cool, vielleicht hat er sich auch gedacht, Mann, ich bin so geistlich, aber in Wirklichkeit war es nur so traurig und wir sind leider so oft wie er. Lass uns weiterlesen im Vers 22. Und Ham der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Und aus dem Kontext wissen wir, dass sein Herz nicht war, seinem Vater zu helfen oder ihn zu bedecken, irgendwie Teil der Lösung zu sein. Nee, er hatte wahrscheinlich dieselben Motive, die wir meistens haben, wenn wir über andere tratschen oder über andere irgendwie herziehen, nämlich selbstsüchtige Motive. Wollte sich selbst erhöhen, wollte besser dastehen, wollte vielleicht geistlich dastehen, wollte sich wichtig machen. Hey, das ist eine Gelegenheit, sich künstlich aufzuregen und wer will die nicht nutzen? Und wahrscheinlich ist es so ähnlich passiert, dass er hier die Blöße seines Vaters gesehen hat und dann ist er aus diesem Zelt raus und hat gesagt, hey Sem, Japhet, ihr werdet nicht glauben, was ich gerade entdeckt habe. Der Vater, der liegt nackt und sternhaarevoll im Zelt. Boah. Könnt ihr das glauben? Hier der große Noah. Hier, was für eine Schande. Was für eine Schande. Ich hätte nicht gedacht, dass er sowas tun würde. Vielleicht hat er auch gesagt, hey Jungs, lasst uns für ihn beten. Das ist furchtbar. Aber der Punkt ist, er hat nicht seinen Vater geehrt, wie die Schrift es uns sagt, sondern er hat sich über seinen Vater erhoben, weil er missgebaut hat. Und ist das nicht so eine der kranksten und sündigsten Tendenzen in unserem gefallenen Herzen? Eine der perversesten Formen von Stolz, dass unser Fleisch das liebt, zu tratschen und negativ zu reden und herzuziehen über andere und die Fehler und die Schwächen und die Sünden von anderen weiterzutragen und schlecht hinter ihrem Rücken zu reden. Es gibt die Geschichte von drei Pastoren in der Stadt, die sich getroffen haben, so zum Gebet und Austausch. Und der erste hat gesagt, Jungs, ich habe echt ein Problem mit Lust. Ich checke immer die Mädels hier in der Gemeinde ab und könnt ihr für mich beten? Und nächste hat gesagt, ach Mann, ich muss auch was bekennen. Ich habe ein Problem mit Habsucht und ich habe da letzte Woche aus dem Spendenbeutel ein bisschen Geld rausgenommen. Und der dritte sagt, Jungs, ich muss euch auch was bekennen. Mein Problem ist Tratsch und ich kann gar nicht warten, hier rauszukommen und es anderen zu erzählen. Aber ist es nicht so? Ist es nicht so, dass irgendwie, wenn wir was Schlechtes sehen oder was Schlechtes hören, irgendwie juckt es uns, das weiter zu erzählen und es zu verbreiten. Vielleicht gibt es uns irgendwie so einen Kick, vielleicht ein besonderes Machtgefühl auch. Ich bin Insider, ich weiß, was Macht zu zerstören eigentlich, sich selbst zu erhöhen, vielleicht so dieses, das gibt mir eine Gelegenheit, selbst irgendwie interessant zu sein. Weil der fleischliche Mensch liebt es auch, anrüchige Geschichten zu hören. Hey, ich bin ein Eingeweihter von den Fehlern anderer. Und ich meine, die ganze Klatschpresse, Boulevard, Magazinsendungen, die leben davon, oder? Die Leute es lieben, Tratsch zu hören. Beziehungskrisen von irgendwelchen Stars, die Verbrechen von anderen, wenn sich irgendwer zickig verhalten hat. Und dann gibt es natürlich diese Kinder von berühmten Menschen, die dann Bücher schreiben über ihren Papa oder ihre Mama und mit ihnen abrechnen. Oder die geschiedenen Stars, die mit dem Ex abrechnen. Und meistens werden diese Bücher Bestseller. Warum? Weil es kitzelt unser Fleisch. Und Tratsch ist ein Riesenproblem. In der Welt, am Arbeitsplatz, aber nicht nur dort. Auch in der Gemeinde. Es ist so zerstörerisch. Es ist wie ein Krebsgeschwür im Gemeindeleib. Wenn wir tratschen, wenn wir negativ über andere reden, wenn wir Bloßheit weiter verbreiten, dann geben wir dem Teufel eine offene Tür. Dann werden wir zu Werkzeugen des Teufels. In den Sprüchen steht, die Worte des Schwätzers sind wie Schwertstiche. Und es ist Rufmord. Ich meine, ihr kennt es. Jemand kann dir irgendwas erzählen über jemanden, den du noch gar nicht getroffen hast, irgendwas Negatives, und dann bist du schon voreingenommen. Vielleicht stimmt es gar nicht, vielleicht ist es ein Missverständnis, aber du kannst gar nicht mehr neutral, wenn du diese Person dann triffst, an die rangehen. Es beeinflusst uns. Und in Wahrheit offenbart der Tratsch eigentlich mehr über das böse Herz von dem, der gerade geredet hat, als über den geredet wurde. Und ganz nebenbei, seid ihr bewusst, wenn jemand zu dir schlecht über jemand anderen redet, dann wird er auch über den anderen schlecht über dich reden. Ist einfach Lebenserfahrung. Jemanden, der irgendwo negativ über andere zu mir redet, dem erzähle ich von mir überhaupt nichts mehr. Und ich meine, frag dich, wie würde sich derjenige, über den du gerade redest, wie würde sich der fühlen, wenn er das hören könnte, was du gerade erzählt hast? Wie würde es eure Beziehung beeinflussen? Und ich meine, oft kommt es ans Licht. Wir sagen zwar oft, hey, das bleibt unter uns, erzähl es nicht weiter. Aber hey, den anderen juckt es genauso, das weiter zu erzählen, wie es sich gejuckt hat. Und sehr oft kommt es doch an die Oberfläche. Und was dann? Es zerstört Einheit. Es zerstört Vertrauen. Es zerstört Gemeinschaft. Und gerade deswegen ist der Leib Christi auch der Platz, wo es am wenigsten hingehört, wo es am wenigsten passt. Ich meine, wir sind der Leib Christi. Wir repräsentieren ihn, wir wollen ihn durch uns wirken lassen. Ist das was, was Jesus durch seinen Leib tun würde? Ich glaube nicht. Und ich meine, ich habe von Christen gehört in anderen Gemeinden, die sitzen im Gottesdienst, die singen Lobpreislieder, die beten, die hören Gottes Wort und dann gehen sie raus und dann beim Mittagessen wird abgezogen über die Geschwister und über den Pastor oder über irgendwen anderen geredet, irgendwas erzählt, was sie verbockt haben oder hey, wie ätzend sie ihn finden und so weiter. Ich habe gehört, dass Leute das in anderen Gemeinden tun. Ich meine, für uns ist es eine rein theoretische Diskussion, gell?
Amen.
Nee, mal im Ernst. Auch bei uns wird zu viel getratscht, Leute.
Amen.
Zu viel Tratsch, zu viel negative Rede über andere. Und Leute, das muss aufhören. Und ich predige dazu uns allen, ich predige auch zu mir selbst. Denn, hey, meisten von uns reden zu viel. Und jeder von uns hat schon mal schlecht über den anderen geredet. Jeder. Und wenn du sagst, ich noch nie, dann bist du ein Lügner und dann bist du nicht viel besser. Und das ist so eine der weit verbreiteten Sünden und auch einer dieser Bagatellsünden, die wir Christen haben. Und unser Fleisch kann ja sehr kreativ sein. Dabei, wir schaffen es sogar, dieser Sünde ein geistiges Männlichen umzuhängen. Ich meine, Christen tratschen nicht, wir tauschen Gebetsanliegen aus, oder? Oh, komm, lass uns für den Hugo beten. Ah, der hat so ein Problem mit Porno und der braucht echt unsere Hilfe. Und hey, wir müssen doch schließlich die Dinge beim Namen nennen, damit wir konkret beten können, oder? Nee, müssen wir nicht. Wieso? Wo steht das in der Bibel? Du kannst sagen, lass uns für einen Bruder beten, der ein Problem hat in dem Bereich. Gott weiß es, Gott kann es zuordnen. Ich meine, wir können sogar im Gebet tratschen, oder? Oh Herr, Vater, ich bete für den Heribert und die Brunhilde und Herr, du weißt, dass sie Eheprobleme haben und du weißt, wie fies der Heribert immer zur Brunhilde ist und oh Herr, du weißt auch, wie gemein die Kredenzia war mir gegenüber und wie sehr sie mich verletzt hat und bla bla bla. Und hey, bet in deiner Gebetskammer allein, da kannst du dem Herrn all diese Dinge erzählen. Aber wenn wir zusammen beten, hat so ein Gebet keinen Platz. Und Leute, lasst uns einfach ehrlich sein und übereinstimmen mit Gott und sagen, das ist Sünde, das ist falsch, das muss raus aus meinem Leben, das muss raus aus unserem Gemeindeleib.
Amen.
Es muss einfach raus. Also in welcher Form immer es sich juckt, über mit dem anderen zu reden oder irgendwelche Fehler zu verbreiten, widersteh diesem Impuls. Das ist das Fleisch und es muss ans Kreuz. Also wenn du versucht bist, hier Tratsch weiter zu erzählen oder irgendwas weiter zu erzählen, dann sag, hey, halt, ich muss das nicht. Stopp hier meinen Mund. Herr, ich gebe meinen Mund dir. Fülle du mich mit deinen Worten. Ich will ein Werkzeug der Gerechtigkeit sein. Im Römerbrief 6 steht, stellt eure Glieder Gott zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit und nicht der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Ja, aber hey, ich muss doch mit irgendjemandem drüber reden und diese Info, die beschäftigt mich so. Und ja genau, sprich mit dem Herrn drüber. Er ist die richtige Adresse. Er ist die richtige Person. Oder wenn du echt nicht klarkommst, dann frag doch die Person, die es betrifft. Und sag, hey, ich fühle mich ein bisschen überwältigt von deinen Problemen hier, die ich da mitgekriegt habe. Darf ich den so und so hinzuziehen? Darf ich mit meinem Mann oder mit meiner Frau darüber reden? Und wenn der Betroffene sagt, ja, das ist okay, dann okay. Aber wenn er sagt, nee, ist nicht okay für mich, dann ist es nicht okay. Und dann musst du damit leben. Der Herr wird dir Gnade geben, es zu tragen. Ich meine, ich weiß viel Zeug aus der Seelsorge, die ich nicht mal mit meiner Frau teilen kann. Das ist einfach so. Und der Punkt ist, wenn du diese Info nicht für dich behalten kannst, dann wird niemand mehr Vertrauen zu dir haben. Und es wird dir niemand mehr als Leiter vertrauen und dein Dienst wird beschädigt sein. Das ist so. Es ist zerstörerisch, also lass es. Vielleicht als Hilfe zur Unterscheidung, was darf ich weiter erzählen und was nicht? Eine einfache Faustregel. Erzähl nur das weiter, was du auch erzählen würdest, wenn die Person dabei wäre. Was kannst du weiter erzählen? Und wenn dich unwohl fühlen würdest, wenn der es wissen würde, dann halt den Mund. In Philipper 4, Vers 8 steht, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Und Epheser 4, Vers 29 und 30, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Interessant, den Heiligen Geist betrüben ist in diesem Kontext von dem, wie wir reden. Und gerade Tratscher fühlen sich ja oft geistlich überlegen. Das ist eine Täuschung, das Gegenteil ist der Fall. Sie betrüben den Heiligen Geist. Also der fleischlich gesinnte Mensch will Fehler, will Sünden offenbaren, der will tratschen, der will kritisieren, der will schlecht machen. Auf der anderen Seite ein geistlich gesinnter Mensch wird versuchen zu heilen und zu bedecken und den Kreis der Wissenden zu begrenzen. Petrus hat uns geschrieben, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Und das haben die anderen beiden Söhne von Noah getan. Die kannten ihren Papa, die wussten, das ist nicht sein Lebensstil, das ist nicht seine Gewohnheit. Wahrscheinlich hat der Noah sich in Grund und Boden geschämt, als er wieder nüchtern war. Und die zwei anderen Jungs, die haben sich nicht dem Ham angeschlossen und mitgelacht und mitgespottert und diese Blöße, die der Noah gegeben hat, irgendwie weiter verbreitet, sondern die haben in Liebe, die haben mit Barmherzigkeit reagiert. Seht ihr in Vers 23. Der Name Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Wow, seht, wie respektvoll sie mit ihrem Papa umgegangen sind. Wollten nicht mal selber seine Sünde betrachten und sie haben dieses Gewand und vielleicht bedecken, vielleicht auch, dass andere es nicht sehen können, wenn sie hier ins Zelt reingehen und sie bedecken, damit die Blöße ihres Vaters, sie haben ihren Vater geehrt, wie die Bibel sagt. Und so wollen wir als Nachfolger Jesu mit den Schwächen und den Sünden anderer umgehen. Wir wollen bedecken, Liebe bedeckt. Wir wollen den Kreis der Wissenden so weit wie möglich einschränken, nicht erweitern. Und das ist die Vorgangsweise für die allermeisten Fälle. Denn ich meine, allermeistens ist es so, wenn jemand von uns missbaut, den meisten Geschwistern, wenn wir das richtige Herz haben, dann wird es selbst peinlich sein, die wollen nicht so leben, die bekennen das als Sünde, die kehren um, dann ist das Ganze gegessen. Also wenn dein Bruder oder deine Schwester auf die Schnauze fällt und du kriegst es mit, dann deck es zu mit Liebe. Ja, aber was, wenn ich so ein Muster sehe in dem Leben von einem Bruder oder einer Schwester, ein sündiges Muster, oder wenn sie gegen mich gesündigt hat und mich verletzt hat und ich kann nicht loslassen und es wurmt mich so sehr, was soll ich dann machen? Ja, Jesus gibt uns eigentlich ganz klare Anweisungen in Matthäus 18. Er hat gesagt, wenn dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn und wie gesagt, sündigt, da geht es hier nicht, einer fällt auf die Nase, tut ihm leid, er steht wieder auf, kehrt um, wenn jemand beständig sündigt, ja, ist diese beständige Zeit, wenn dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Und er betont hier allein, hier unter vier Augen. Und wir brauchen die richtige Haltung, mit Liebe, mit einer demütigen Haltung. Jesus spricht davon, dass wir zuerst den Riesenbalken aus unserem eigenen Auge ziehen müssen, bevor wir den Splitter aus dem Auge unseres Bruders ziehen können. Also wir müssen uns dann auch fragen, warum will ich den konfrontieren? Was ist meine Motivation? Einfach, weil er mir auf den Keks geht? Oder ist es Liebe, weil ich nicht will, dass er sich wehtut? Und vielleicht muss ich zuerst Buße tun von meiner eigenen falschen Einstellung, von meiner kritischen, lieblosen Haltung. Muss ich zuerst ins Gebet gehen und erst dann, wenn ich das Herz Jesu habe für diese Person, dann will ich auf ihn zugehen. Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Also dieser Dienst ist ein Dienst für die Geistlichen. Mit der richtigen Einstellung, mit dem Herz Jesu, die mit Sanftmut an die Geschwister rangehen können. Denn es tut weh, wenn jemand seinen Finger in deine Wunde legt, das tut weh. Wir müssen sanft sein. Unsere Motivation ist zu helfen, nicht weh zu tun oder irgendwie runterzudrücken. Darum geht's nicht. Und es soll allein passieren, unter vier Augen. Hey Bruder, Schwester, ich habe das und das beobachtet, macht mir Sorgen, bin besorgt um dich. Vielleicht mal fragen, habe ich das richtig wahrgenommen? Schon deswegen müssen wir erstmal alleine reden, weil wir die Dinge nicht immer so wahrnehmen, wie sie wirklich sind. Wir können leicht getäuscht werden, oder? Und wie leicht treffen wir irgendwelche Annahmen, wo wir nachher herausfinden, das war gar nicht so. Also besser erstmal nachfragen und klären, ob der Sachverhalt wirklich so ist, wie ich es wahrgenommen habe. Ich meine, falsche Annahmen sind der Beziehungskiller Nummer eins, sind der Einheitskiller. Dem Apostel Paulus hätte es fast das Leben gekostet. Erinnert ihr euch an die Begebenheit, wo er in Jerusalem im Tempel war und er hat ein jüdisches Gelübde abgelegt und vorher, weil er vorher mit heidnischen Geschwistern, also Heidenchristen in der Stadt unterwegs war, haben ihn irgendwelche Leute, Juden im Tempel gesehen später und weil er vorher mit denen unterwegs war, haben sie einfach angenommen, dass er die auch mit in den Tempel gebracht hat. Und die haben die ganze Menge da aufgestachelt hier. Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle überall lehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte verunreinigt. War gar nicht wahr. Aber die Meute, der Mob, hätte den Paulus fast gelüncht. Aber es war gar nichts dran. Es war falsch und es kann auch uns passieren in unserem Leben, dass wir Rufmord begehen und jemanden lynchen sozusagen und es stimmt gar nicht. Ich kenne eine Person, die redet über alles schlecht und unlängst habe ich mitgekriegt, dass sie rumerzählt hat über uns, unsere Familie, dass wir unsere Kinder nicht im Griff haben, weil wir ein bisschen andere Erziehungsmaßstäbe haben. Persönlich bin der Meinung, die Kids haben sich eigentlich ganz gut entwickelt, sie hören mittlerweile ganz gut. Ich meine, es ist ein Projekt. Es wird ewig dauern wahrscheinlich. Die Person hat rumgeerzählt, ich bin faul, weil ich auch mal länger morgens schlafe. Hat natürlich nicht erwähnt, wenn ich länger schlafe, ist es deswegen, weil ich nachts arbeite. Aber irgendwie, wenn jemand Nachtschicht in der BSF schafft, dann kriegt er Zulage. Wenn ein Pastor nachts schafft, ist eine faule Sau. Irgendwie so dieses Denken. Und dann strickt diese Person aus ihren eigenen Annahmen so ihre eigene Realität zusammen. Und das macht die Runde so. Und unlängst kam wer auf mich zu und hat gesagt, hey, weißt du, was die Leute über euch erzählen? Ich habe gesagt, nee, was denn? Das ist echt ätzend. Das ist Rufmord und ein Stück weit ist man wehrlos, ne? Ich meine, ich habe die Person schon mal konfrontiert und es hat nichts gebracht. Und ich bin es gewohnt, dass die Leute viel über mich reden, das gehört zum Job irgendwie. Habe da, glaube ich, schon eine dicke Haut, aber das hat mich da wirklich geärgert. Und da bist du diesen Lügnern wirklich ausgeliefert. Und noch ätzender ist natürlich, wenn Leute das dann weiterverbreiten. Leute, die mich wahrscheinlich gar nicht kennen. Anstatt dass sie erkennen und sagen, hey, wow, diese Person hat ein echt böses Herz, die mir das erzählt, sagen die Leute, wow, coole Info, ich kann kaum erwarten, das weiterzuerzählen. Das ist krank. Ich denke, die meisten schnallen das schon. Aber naja, wir müssen mit gutem Gewissen vor dem Herrn leben. Menschen reden lassen. Gibt so eine Geschichte von Spurgeon. Kennt ihr Spurgeon? War ein Pastor in London. Baptist. Wird der König der Prediger genannt, also ein machtvoller Prediger, der ganz klar hier gesagt hat, heute werden seine Predigten abgedruckt und er ist ein Vorbild für viele, aber er hatte ganz viele Kritiker. Und er hatte ständig irgendwelche Briefe, auch anonyme Briefchen, die ihn kritisiert haben und seine Predigten zerrissen haben und negative über ihn. Und an einem Sonntagmorgen lag ein leerer Zettel, also nicht ganz leer, lag ein Zettel auf seinem Pult, da stand einfach nur drauf, Idiot. Und Spurgeon hat den Zettel genommen und hat gesagt, ist interessant, ich bekomme normalerweise immer anonyme Zuschriften, da steht alles Mögliche drin, aber nicht unterschrieben. Heute habe ich eine Zuschrift bekommen, da steht nichts drauf, aber mit einer Unterschrift. Ich mag den britischen Humor. Aber okay, wenn ich sehe, dass ein Bruder, eine Schwester wirklich in Sünde lebt, was mache ich? Ich schaue natürlich nicht einfach weg, ich ignoriere das nicht. Das wäre auch lieblos. Gleichgültigkeit ist lieblos. Aber zuallererst suche ich ein persönliches Gespräch. Unter vier Augen. Alleine. Und in den allermeisten Fällen reicht es. Und Jesus sagt uns nur, wenn dieser Bruder oder diese Schwester dann unbußfertig ist und sagt, hey, das ist mir egal, dass ich dich verletzt habe und ist mir doch egal, was Gott sagt, ich will das jetzt tun und ich will so leben und er könnt mich alle mal. Das ist die einzige Ausnahme, wo wir dann noch eine weitere Person einschalten und ich würde sogar sagen, in dem Fall dürfen wir das nicht nur, sondern wir müssen das sogar tun. Und dann gehen wir halt zu einer zweiten Person, die geistlich ist, lasst uns auch da ein bisschen Unterscheidung haben. Dann gehen wir zu ihr und sagen, hey, so und ich, wir haben da ein bisschen einen Konflikt, mit dem wir selbst immer weiterkommen. Bist du gewillt zu vermitteln? Bist du gewillt zu helfen? Und erst wenn der Bruder oder die Schwester ja sagt, dann nehmen wir sie mit und reden unter sechs Augen. Und dann kann der oder sie diesen Fall auch nochmal beurteilen. Und dann sagt Jesus, wenn der andere Bruder immer noch rebellisch ist gegen Gott und sein Wort, dann geht es irgendwann vor die Gemeinde. Aber das Prinzip, was Jesus uns zeigt, ist, dass wir den Kreis so klein wie möglich halten und nur so weit erweitern, wie unbedingt nötig. Und alles immer in Liebe und in Wahrheit und offen, nie hinter den Rücken von wem anderen. Das ist nicht biblisch. Wir können uns immer fragen, würde Jesus das tun? Würde Jesus das erzählen? Und wenn wir konfrontieren müssen, dann immer mit einem barmherzigen Herzen, immer in Sanftheit. Versetz dich in den anderen rein, über den du redest. Würde der das wollen? Wenn du an seiner Stelle wärst, wie würdest du dich fühlen? Und was machst du, wenn wer anderer dir was Negatives erzählen will über einen Dritten? Was machst du dann? Ganz einfach, du sagst, hey, stopp. Hast du schon mit ihr oder mit ihm drüber geredet? Und wenn nicht, will ich es nicht wissen. Und wenn du Hilfe brauchst, wenn du denkst, das überfordert dich, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hey, ich muss mit dir als Pastor sprechen oder du solltest da. Okay, aber ich werde mich auf dich berufen. Ich persönlich sage nie zu irgendjemandem, hey, ich habe gehört oder irgendjemand hat mir erzählt. Ich nenne immer beim Namen. Das ist biblisch. Wenn du nicht gewillt bist, zu stehen zu dem, was du sagst, dann halt den Mund. Ich verspreche auch nie irgendjemandem, ich erzähle es nicht weiter. Nee, wenn jemand Hilfe braucht und in Sünde lebt, dann müssen wir dem helfen. Und wenn er nicht umkehrt auf ein persönliches Gespräch, dann muss ich es vielleicht sogar weiter erzählen. Also kann ich nicht sagen, nee, ich kehre es unterm Teppich. Wir müssen helfen, aber offen und ehrlich. Und erstmal frage ich nach und sage, hey, so und so hat mir das und das erzählt. Stimmt das? Und wie geht es dir damit? Wie ist das? Wie kannst du das in deiner Beziehung mit Gott vereinbaren und so weiter? Das Prinzip ist, misch dich nur in das Leben von einem anderen ein, wenn du gewillt bist, ein Teil der Lösung zu sein, wenn du gewillt bist, zu helfen. Wenn es nicht dein Herz ist, dann halt den Mund. Sei still und bete, bis du das richtige Herz hast. Zieh aus diesen Balken aus deinem eigenen Auge. Zum Abschluss sehen wir hier in unserem Abschnitt wieder Tratsch, Hams Fluch über seine Familie gebracht hat und wie das Bedecken von Sem und Japhet Segen über ihre Familien gebracht hat. Und Noah erwachte von seinem Weinrausch und erkannte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Er war nicht happy, können wir nachvollziehen. Und er sprach, verflucht sei Kanaan. Das war der Sohn von Ham. Und wahrscheinlich war der ein Mitwisser, wahrscheinlich war der eingeweiht, wahrscheinlich hat er mitgemacht. Verflucht sei Kanaan, ein Knecht, der Knechte sei seinen Brüdern. Und er sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Weiten Raum schaffe Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Und Noah lebte nach der Flut noch 350 Jahre und alle Tage Noahs betrugen 950 Jahre. Nicht schlecht, gell? Und dann starb er. Dieser Fluch und Segen war prophetisch. Das ist so passiert. Ich bin mit meiner Stimme auch am Ende, deswegen ist auch ein guter Zeitpunkt, Schluss zu machen. Ich glaube, sehr überführende Worte, die der Herr zu uns spricht heute Morgen. Deswegen möchte ich uns einladen zum Abschluss, dass wir uns persönlich prüfen. Hast du in letzter Zeit über irgendjemanden schlecht geredet, getratscht, übel nachgeredet? Musst du Buße tun? Musst du das als Sünde bekennen? Gibt es vielleicht jemanden, den du um Vergebung bitten musst? Lass uns Zudecker sein und Aufbauer sein mit unseren Worten. Lasst uns Werkzeuge Gottes sein. Lasst uns nicht Aufdecker und Zerstörer sein, Werkzeuge Satans. Und wenn du gesündigt hast, darfst du wissen, dass Jesus deine Blöße bedeckt hat. Er ist nackt am Kreuz für dich gehangen, entblößt, um dich zu bedecken, deine Schuld zu bedecken. Also lauf zu ihm und sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Amen.
Amen.
Vater, danke für dein Wort. Es fordert uns echt heraus, Herr, diese drei Jungs zu sehen und wow. Hilf uns, Herr. Jakobus hat geschrieben, unsere Zunge ist so außer Kontrolle. Mit dir preisen wir den Herrn und segnen und gleichzeitig fluchen wir und zerstören und verletzen. Und das soll nicht so sein. Und so, Herr, wollen wir dich einladen, füll uns mit deinem Heiligen Geist. Übernimm du die Kontrolle über unsere Zunge, Herr, über unser Denken, über unser Reden. Lass uns wachsam sein an diesem Punkt, Herr, dass wir einander aufbauen und beschützen und nicht verletzen und zerstören und aufdecken. Herr Jesus, ich möchte auch Danke sagen für deine übergroße Gnade. Und ich danke dir, dass deine Barmherzigkeit neu ist jeden Morgen. Danke, dass wir aus Vergebung und aus Gnade leben dürfen. Das ist so ein Geschenk. Halt uns nahe bei dir. Begleite uns mit deinem Segen diese Woche, Herr. Darum bitte ich dich in Jesu Namen.